Ich hatte es im Kartenblatt ja schon angekündigt.
Heute startet meine Predigtreihe über die 10 Gebote, die sich so ein bisschen über das weitere Jahr hinziehen wird. Und heute starten wir mit Teil 1 dieser Predigtreihe. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick, eine Kurzeinführung, worum es bei den 10 Geboten geht. Das zweite Buch der Bibel, zweites Buch Mose oder auch Exodus genannt, spielt in der Zeit so etwa 1400 bis 1200 vor Christus. Damals ist das jüdische Volk, das Volk Israel, in der Sklaverei in Ägypten. Die Vorväter des Volkes sind nach Ägypten wegen einer Hungersnot gekommen, haben sich hier ein neues Leben aufgebaut, wuchsen zu einem großen Volk heran. Und eines Tages ist ein neuer Pharao, ein neuer König an die Macht gekommen. Dem waren diese Israeliten nicht geheuer, das waren ihm zu viele, die hat er als Bedrohung empfunden. Also hat er das ganze Volk zu Sklaven gemacht. Gott beruft einen Mann namens Mose. Ich überspringe mal ein paar Jahrzehnte. Mose wird von Gott zum König von Ägypten, zum Pharao geschickt und sagt, im Namen des Herrn, du sollst mein Volk gehen lassen. Der weigert sich natürlich und Gott schickt die sogenannten 10 Plagen über Ägypten, also 10 groß angelegte übernatürliche Katastrophen, die vernichten die ägyptische Infrastruktur, die Wirtschaft, es brechen Krankheiten aus und sowas, bis dieser diktatorische Pharao endlich aufgibt und die Israeliten aufhört zu quälen und leiden zu lassen und er entlässt sie in die Freiheit. Mose führt dann eine gigantische Wanderung an, Hunderttausende bis Millionen Menschen brechen aus Ägypten auf, reisen durch die Wüste und haben als Ziel das Land Israel, das Gott ihnen schenkt, das Gott ihnen zugesagt hat. Auf der Reise kommen sie zum Berg Sinai, irgendwo auf der arabischen Halbinsel. Und da passiert eine phänomenale Erscheinung Gottes. Der Berg raucht, es blitzt, es donnert, es gibt Lichterscheinungen. Es ist ein unheimlicher, aber gleichzeitig auch ein majestätischer Anblick. Gott erscheint. Er schließt einen Bund mit dem Volk Israel. Er schenkt ihnen die Freiheit. Er nimmt sie aus Liebe als sein Volk an. Und als Antwort darauf soll Israel nach seinen Geboten, nach seinen Regeln leben. Und zwar deswegen, damit die Menschheit an diesen Menschen sehen kann, Gott ist in unserem Leben gegenwärtig und er prägt uns. Und ein ganz wichtiger Teil dieser Gebote, die da kommen, sind relativ viele, das sind die 10 Gebote. Gott gibt sie dem Mose auf Steintafeln mit, die Gott höchstpersönlich beschrieben hat. Das ist der einzige Teil der Bibel, den Gott tatsächlich direkt eigenhändig mitgeschrieben hat, ohne einen menschlichen Autor dazu zu ziehen. Ja, und das Ziel, warum Gott den Israeliten diese ganzen Gebote und Verbote gibt, den lesen wir ein paar Verse vorher. 2. Mose 19, 6, da steht, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Also das heißt, Gott sagt, ich gebe euch meine Lebensregeln, damit euer Leben eine königliche Würde ausstrahlt. Damit ihr meine Priester seid, also für diese Menschheit meine Vermittler, meine Botschafter, die andere Menschen zu mir führen. Und ihr sollt heilig sein, das heißt, euer Leben soll zeigen, unsere Liebe gehört Gott. Für ihn sind wir reserviert und für ihn sind wir zur Verfügung. Ja, die 10 Gebote werden ganz unterschiedlich aufgeteilt. Es gibt ganz verschiedene Meinungen darüber, welche Bibelverse jetzt irgendwie Nummer 1 sind, wo Nummer 2 anfängt oder so. Die Juden haben eine eigene Zählweise, eine andere als die Katholiken. Die machen es wieder anders als die Lutheraner und die wieder anders als die Reformierten. Ich erspare euch jetzt die Details. Wen es mehr interessiert, der kann einfach mal bei Wikipedia gucken. 10 Gebote, da steht eine Tabelle und alles drin. Ich möchte gern für die Predigtreihe der jüdischen Einteilung folgen. Die hat nämlich eine sehr spannende Besonderheit. Das erste Zehntel der 10 Gebote ist nur dieser eine Satz, um den es heute in der Predigt geht. 2. Mose 20,5. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Das ist deswegen so interessant, weil dieses erste Gebot eigentlich überhaupt kein Gebot ist, sondern eine Selbstvorstellung Gottes. Ja, hier ist ja kein Imperativ oder so drin, du sollst das und das machen, sondern Gott stellt sich vor. Das ist eine Selbstaussage. Deswegen sagt man im Judentum manchmal auch die 10 Worte statt die 10 Gebote. Ja, in den meisten christlichen Kirchen ist dieser erste Satz ein Teil von diesem Verbot, andere Götter zu verehren, sich Götterstatuen zu machen oder so. Das Problem ist aber, ich glaube, da verkommt dieser Satz hier ganz schnell zu so einem Vorgeplänkel und man liest ganz schön schnell darüber hinweg und übersieht so ein bisschen, wie dermaßen wichtig der eigentlich ist. Warum? Dazu komme ich jetzt. 6 Dinge, die Gott über sich in diesem einen Satz aussagt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Nummer 1, Gott ist ein Ich. Gott ist eine Person, keine bloße Kraft oder Schicksalsmacht, kein philosophisches Prinzip oder so, sondern eine Person. Er denkt, er handelt, er redet, er hat Charaktereigenschaften, er hat Herzensanliegen, Gefühle, einen Willen, kurz, er ist ein Ich. Punkt 2, er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Also ist ein Gott der Beziehung. Das Thema von vorne bis hinten in der Bibel ist, Gott kennt jeden Menschen, Gott liebt jeden Menschen und Gott spricht jeden Menschen an. Und zwar mit dem Ziel, dass wir mit Gott zusammenkommen, dass wir ihm vertrauen und ihn zurücklieben, wie er uns zuerst geliebt hat. Dein Gott. Punkt 3 bis 6 ergibt sich aus dem Satz, ich bin der Herr, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Sklaverei. Das heißt, drittens, Gott greift in historische Ereignisse ein, in dieser Welt. Die Bibel zeigt ja immer wieder, dass Gott Herrscher einsetzt und absetzt, dass er Nationen aufbaut oder stürzt, dass er auf übernatürliche Weise bewirkt, dass sich in dieser Welt politische, wirtschaftliche und auch militärische Dinge ändern. Also was in dieser Welt passiert, ist es nicht immer alles rein menschlich erklärbar, sondern manchmal wirkt Gott in den Dingen, die in dieser Welt geschehen. So auch beim Auszug Israels, das ist nicht einfach nur historisch so geführt, sondern es ist Gottes Wirken. Punkt 4, was Gott hier über sich sagt, Gott ist erlebbar. Ich habe dich aus Ägypten geführt, heißt ja, Gott macht sich erkennbar in Menschenleben. Er existiert nicht einfach so, sondern er tut Dinge, die in Menschenleben, ja ich sag mal, messbar und eben erlebbar sind. Er wirkt in Menschenleben, verändert sie. Und so stellt Gott sich hier auch vor, interessanterweise, er kommt nicht mit irgendwelchen philosophischen Erklärungen, wie man Gott irgendwie definieren oder erklären kann oder sowas, sondern ganz herrlich bodenständig, ich bin der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Also im Klartext, guck, was du mit mir erlebt hast. Guck, was du mitbekommen hast in deinem Leben von meinem Wirken. Das hilft dir zu verstehen, wer ich bin. Fünftens, bei Gott finden wir unsere wahre Identität. Wie komme ich darauf? Das Volk Israel kommt ja hier aus einer Zeit der Unterdrückung, der Gewalt, der Erniedrigung und der Fremdbestimmung. Sie waren unter der Knute der Ägypter, aber Gott sagt, das ist nicht euer Weg. Das ist nicht eure Bestimmung, nicht eure Identität. Ich rufe euch heraus, frei zu sein in mir. Ich befreie euch, damit ihr eure wahre Identität, eure wahre Berufung findet. Und die ist, mein Volk zu sein, das meine Liebe und meinen Willen kennt und danach lebt. Und sechstens, letzter Punkt. Ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Sklaverei, heißt, Gott ist ein Befreier. Die Ägypter haben Israeliten brutal behandelt, haben ihnen die Freiheit genommen, haben sie gequält, ihnen das Leben sauer gemacht und Gott holt sie heraus. Er gibt ihnen ihre Würde zurück, er gibt ihnen ihre Ehre zurück, bei ihnen können sie wieder aufrecht gehen und aufatmen. Also nochmal im Schnelldurchgang, Gott ist ein Ich, eine Person, er ist zweitens ein Gott der Beziehung, er greift in die Geschichte ein, er ist erlebbar im Menschenleben, führt aus der Fremdbestimmung in meine wahre Identität und er ist ein Befreier. Und dieser letzte Gedanke hier, der ist gleich nochmal wichtig, dass Gott mich befreit, mich aufrichtet, mich aufleben lässt. Warum, wird gleich nochmal deutlich. Ja, ich habe mich so gefragt, warum fangen die 10 Gebote mit diesem Satz an, mit dieser Selbstvorstellung Gottes? Vorhin habe ich ja gesagt, das Judentum zählt diesen allerersten Satz als das komplette erste Zehntel, also als das erste Gebot in Anführungsstrichen, weil, glaube ich, so wirklich dieses Eigengewicht und diese Bedeutung hier viel besser klar werden. Warum steht am Anfang der 10 Gebote nicht gleich eine Regel, nicht gleich ein Du sollst das und das tun, sondern ein Ich bin dein Gott, der dich befreit hat. Und ich glaube, Antwort 1 ist, bei Gott kommt immer zuerst die Gnade und dann erst die Regeln. Bei Gott kommt immer zuerst die Gnade und dann die Regeln. Es gibt andere Religionen, die da ein komplett anderes System haben. Der Islam zum Beispiel sagt, ja, lebe nach Gottes Geboten und wenn du erfolgreich warst, wenn du dich gut genug angestrengt hast, dann nimmt er dich an. Vielleicht. Ist nicht mal dann sicher, sagte mir mal jemand, der sich ein bisschen besser da auskennt. Also im Grunde genommen heißt das, du weißt eigentlich nie, wann du genug für Gott getan hast, ob es reicht, um mit ihm versöhnt zu sein, ob es reicht, in den Himmel zu kommen. Manche Muslime haben wirklich Angst vor dem Tod, weil sie eigentlich nie wissen, okay, reicht das jetzt? Habe ich in meinem Leben genug gemacht? Das ist eine permanente Unsicherheit da. Aber wenn wir in die Bibel gucken, dann wird quer durch dieses ganze dicke Buch deutlich, bei Gott kommt zuerst die Gnade, kommt zuerst die Liebe, kommt zuerst die Annahme und seine Zuneigung, seine Zuwendung und danach die Frage, wie heißt das jetzt, was heißt das jetzt praktisch für mein Leben, wie sehen seine Gebote aus? Wenn wir bei Abraham mal gucken, noch ein paar Jahrhunderte vorher, das ist ja der Urvater des jüdischen Volkes, dem erscheint Gott aus heiterem Himmel, beruft ihn und sagt, Abraham, du sollst ein Segen sein, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, aus dir wird ein großes Volk werden, sogar Könige werden von dir abstammen. Und er hat nichts gemacht, um sich das irgendwie zu verdienen. Gott hat nicht gesagt, okay, wer ist denn hier der Beste und der Würdigste oder so. Nein, aus freiem Feld heraus diesen Abraham berufen und ist eine Beziehung mit ihm eingegangen. Und erst dann war Thema, okay, Abraham, jetzt reden wir mal darüber, wie dein Leben denn aussehen kann, dass es mich erfreut und ehrt. Aber am Anfang war die Gnade. Oder Israel hier, warum ist Gott denn hingegangen und hat dieses Volk aus der Sklaverei gerufen? Nicht, weil die so ein herrliches, so ein großes, berühmtes Volk waren oder so, nicht, weil die Leute so toll waren, sondern, 5. Mose 7, nicht, weil ihr größer wärt als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Das ist der Punkt. Im Neuen Testament bei Jesus, klar, Jesus hat ganz viel über Gebote gesprochen, über unseren Lebenswandel. Er hat uns aufgerufen, zu einer radikalen Entscheidung für Gott zu leben. Aber auch hier müssen wir den größeren Plan im Blick behalten. Gott kommt als Mensch, er lebt uns vor, wie sehr Gott uns liebt. Er bezahlt mit seinem Tod am Kreuz unsere Sünde. Und wenn ich ihm folge, schenkt er mir eine Beziehung mit Gott. Schenkt mir ewiges Leben nach dem Tod und er lebt mit seinem Heiligen Geist in mir, der mich prägt und mich aufblühen lässt. Alles das, Gnade Gottes, ohne unser Zutun, ohne unseren Verdienst, ohne unsere Leistungen. Er hat alles aus Liebe für mich gegeben durch Jesus. Und erst dann folgt der Aufruf, und nun gib dein Leben mir hin und lebe nach meinem Wort. Das ist ein Muster, das durch die ganze Bibel hindurchgeht. Gott befreit Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Er setzt sie frei, sein Volk zu sein. Und dann kommt die Frage, wie sieht es jetzt aus mit Geboten und Verboten? Und genauso sagt das Neue Testament, rettet uns Gott aus der Sklaverei der Sünde, aus dieser dunklen Macht, die uns von Gott abschneidet, die uns wegzieht von ihm. Er bricht die Ketten in zwei durch Jesus. Und wenn wir zu ihm kommen, sind wir frei, das zu sein, wozu wir geschaffen sind. Söhne und Töchter Gottes sein, mit ihm leben. Von daher Punkt 1 für heute, wenn du morgens deinen Tag beginnst, frag dich nicht zuerst, was muss ich heute für Gott tun? Ist eine wichtige Frage, aber die steht nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht, denk einen Moment nach und freue dich, dass du von Gott persönlich geliebt bist, dass du ihm unendlich kostbar bist, dass du ihm das Leben seines Sohnes wert bist. Und dass er alles für dich gegeben hat. Und dann kannst du als zweites denken, wow, Gott hat mich so ins Herz geschlossen und er hat mich so geliebt. Ich möchte ihm gerne heute mit meinem Leben eine Freude machen und ihm die Ehre geben. Als Dankeschön. Das ist die richtige Reihenfolge. Nochmal die Frage, warum beginnen die 10 Gebote mit diesem Satz? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Es war eben Antwort 1, die ich vorgeschlagen habe, jetzt kommt Antwort 2. Wenn wir solche Worte hören wie Regeln, Gebote, Verbote, dann klingt das oft für uns erstmal nach einer Einschränkung. Da wird mir was vorgeschrieben, da wird mir was verboten, da werde ich begrenzt, vielleicht denk ich sogar, oh, da wird meine Freiheit beschnitten. Das ist natürlich nicht ganz falsch. Richtig ist, Gottes Regeln in der Bibel setzen uns Menschen Grenzen. Er gebietet, er verbietet Und logisch, das schränkt natürlich bei vielen Dingen im Leben meine Handlungsoptionen, meine Wahlmöglichkeiten ein, wie wir uns verhalten. Wenn ich Christ bin, wenn ich in einer Beziehung mit Gott also lebe, dann gibt es Dinge zu tun und dann gibt es Dinge zu lassen. Ich kann zum Beispiel nicht einfach mit meinem Geld oder meinem Besitz nach eigenem Gutdünken völlig umgehen, sondern erstmal frage ich Gott, okay, Herr, warum hast du mir das geliehen? Soll ich etwas in deinem Reich Bestimmtes dafür tun? Natürlich sind auch meine Bedürfnisse wichtig, aber er hat ein Wort mitzureden. Ich kann nicht einfach schlafen, mit wem ich will. Oder dieser ganze Bereich Magie, Esoterik, Okkultismus, komplett tabu für Christen. Oder was weiß ich, die Frage, wie gehe ich mit Menschen aus anderen Ländern um? Gerade jetzt auch nochmal ein aktuelles Thema. Also ja, Gott hat in meinem Leben mitzureden. Er hat es mir gegeben, er hat es mir geliehen. Aber ich glaube, es gibt noch eine viel bessere und viel wichtigere Perspektive auf die Gebote Gottes, als das schränkt mich ein. Sondern zum ersten Mal müssen wir verstehen, Gottes Gebote sind heilsame Gebote. Es sind gute Grenzen. Heute Morgen saß ich nochmal in der Predigt und dachte so, irgendwann ist Raphael alt genug, dass er an die Herdplatte rankommt. So, und Yvonne und ich sind gut beraten, dass wir ihm dann sagen, Raphael, fass das nicht an, das ist heiß, es tut weh. So, wenn wir nichts machen, wenn wir ihm das freistellen, dann hat er zwar die fragwürdige Freiheit, auf die heiße Herdplatte zu fassen, aber er hat einen Schaden davon. Das ist nicht gut. Ja? Und das Beispiel, das lässt sich auf noch ganz andere und auch viel ernstere Themen übertragen. Gott setzt uns Grenzen zu unserem Schutz. Es gibt Dinge, wo wir meinen, okay, das tut mir gut und das mache ich jetzt. Und manchmal stellen wir am Ende fest, okay, das war überhaupt nicht gut. Das hat mich eigentlich unfrei gemacht, es hat mich verletzt und es hat mir einen Schaden zugefügt. Das ist der Hintergrund für Gottes Gebote. Er hat einen besseren Durchblick und Weitblick als wir und er weiß, was gut ist für uns und was nicht. Dann aber das Nächste, wo ich eigentlich hinaus will. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr die Perspektive, dass Gottes Gebote in der Bibel etwas ist oder etwas sind, was befreit, was erfüllt, was Lebensqualität bringt, was mir eine Zufriedenheit gibt und was mich wachsen lässt. Ich habe mir so gedacht, als ich die 10 Gebote nochmal gelesen habe, wie geht's denn so einem beliebigen Israeliten, der jetzt hier am Berg Sinai in dieser Menschenmenge steht, vor Gott, der bis vor kurzem noch die Sklaverei in Ägypten am eigenen Leib erlebt hat. Da wurde er wahrscheinlich in aller Frühe aus dem Bett gescheucht und von morgens früh bis abends spät musste er schwerste körperliche Arbeit leisten. Er musste die brennende Sonne Nordafrikas ertragen, musste Beleidigungen, Mobbing durch seine Aufseher hinnehmen, Peitschenschläge, wahrscheinlich hat er noch frische Narben auf dem Rücken. Und jetzt, ein paar Monate später, steht er mit seinem gesamten Volk am Berg Sinai, die schreckliche Zeit in Ägypten ist Geschichte. Und jetzt hört er Gottes Reden und er sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation sein. Also vorher ein Sklave, ein Unterdrückter, ein Gequälter, dann befreit von Gott und dann auf einmal berufen, ein Prinz in Gottes Königreich zu sein. Ein Priester Gottes, ein heiliger Mensch, der Gottes Leben widerspiegeln soll. Ich vermute stark, dieser Mensch wird eher nicht sagen, oh, jetzt kommt mir Gott mit seinen ganzen Regeln, mit seinen ganzen Geboten, das schränkt mich doch total ein. Ich glaube, dieser Mensch wird eher sagen, dieser Gott hat mich gesehen, er hat mich geliebt, er hat mich zu sich gerufen mit meinen Brüdern und Schwestern und er schenkt mir meine Freiheit, er schenkt mir Würde, er ehrt mich, er richtet mich auf. Ja klar will ich nach seinen Geboten leben, ja klar will ich ihm mit meinem Lebensstil, mit meiner Lebensführung danken. Und tatsächlich im Kapitel vorher sagt das Volk Israel hier in dieser Situation, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Die sagen ja dazu, ja, selbstverständlich machen wir das, die wollen das. Das ist, glaube ich, noch eine Sache, die wir vom Judentum lernen können, diese Wertschätzung für Gottes Gebote. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es im Judentum sehr unüblich ist, darüber zu klagen, dass Gott uns Regeln fürs Leben gibt. Im Gegenteil, die Denkrichtung da ist viel eher wunderbar. Wir freuen uns darüber, dass Gott uns mit seinen Geboten zeigt, wie wir ein gelingendes, ein befreiendes, erfüllendes Leben in der Gemeinschaft mit ihm finden können. Es gibt sogar ein eigenes jüdisches Fest dafür, Simchat Torah. Am 18. Oktober ist es wieder soweit. Simchat Torah heißt die Freude über die Torah, also die Freude über die Gebote Gottes, die er in den 5 Büchern Mose gegeben hat. Und wenn man zu der Zeit mal in Israel ist, da gibt es wirklich Umzüge in den Straßen, wo Leute mit der Bibel in den Armen rumtanzen und singen und sich freuen über Gottes Wort. Müssen wir echt mal hier bringen, dass wir mal mit einer Bibel durch die Kirche tanzen. Nee, lass lieber, aber nee, das, also ist es ein absolut richtiger Gedanke, ne? Und ich glaube, gerade in der lutherischen Kirche können wir davon sehr lernen. Ich glaube, in der lutherischen Theologie gibt es nämlich traditionell ein sehr einseitiges, negatives Bild von Gottes Geboten. Im Luthertum ist so sehr dieser Gedanke stark, ich kann Gottes Regeln niemals hundertprozentig einhalten. Ich werde das nie perfekt schaffen. Und die Gebote der Bibel sind so eine permanente Erinnerung, so eine permanente Anklage. Hier bist du gescheitert, das hast du nicht geschafft. Also schmeiß dich in Gottes Arme und bitte um seine Gnade. Und er nimmt dich an. So, das ist absolut richtig, ein absolut richtiger Gedanke. Solange wir hier in dieser Welt sind, werden wir nie komplett Gottes Standards einhalten können. Und das müssen wir auch nicht, weil Jesus unsere Schuld bezahlt hat und weil er uns seine Vollkommenheit sozusagen übereignet, sodass wir tadellos vor Gott dastehen. Ja, aber es ist richtig, die Messlatte ist immer zu hoch. Ich werde niemals 100% erreichen, sodass ich sagen kann, so, Herr, ich habe alles geschafft, jetzt kannst du mich annehmen. Das ist komplett aussichtslos. Also völlig richtiger Gedanke, aber es ist eben nur ein Teil des Gesamtbildes. Gottes Wege zu gehen, seine Gebote in der Bibel kennenzulernen, indem ich sie lese, darüber meditieren, wie das umsetzbar ist und es dann im Alltag tun, das ist was Gutes, es ist was Schönes, es ist was, was Zeit und Energie lohnt, weil dadurch Gott mein Leben segnet und bereichert. Und ich glaube, zu dieser Wertschätzung von Gottes Lebensregeln, da müssen wir wieder hinkommen. Er hat mich so sehr geliebt, dass er durch Jesus alles für mich tut. Mich von Sünde befreit, mich von Angst befreit, von Scham, von Schuld, von Hoffnungslosigkeit, von Traurigkeit, von Zwängen und Verletzungen in meinem Leben. Und ja, klar will ich darauf hören, was er sagt. Von Herzen gerne. Na klar will ich ihm mit meinem Leben danken. Na klar will ich, dass mein Leben ihm eine Freude macht. Auch da gibt es Beispiele aus der Bibel noch und nöcher. Psalm 1, glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Also der Vergleich ist jemand, der in Gottes Geboten lebt. Der ist wie ein lebenskräftiger Baum, der aufgeht und der blüht und der grün ist. Also da ist eine Lebenskraft drin, da ist Wachstum drin, da ist Reife und Freude drin. Jesus im Neuen Testament genauso, Johannes 15, 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und so weiter. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Also seine Gebote zu halten, nach seinen Wegen zu fragen, heißt, ich bin mit ihm in Liebe verbunden und ich vertiefe die Liebesbeziehung mit ihm und er will, dass mich das fröhlich und glücklich macht. Und ich glaube, deshalb, um den Sack zuzumachen, deshalb beginnen die 10 Gebote mit diesem befreienden Satz. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und erst danach kommen die Regeln. Weil Gottes Regeln mich eben nicht einengen, weil sie mich nicht klein machen, weil sie mir nicht die Luft nehmen, sondern weil sie mein Leben erst richtig bereichern und aufgehen lassen. Wenn ich mit ihm zusammen bin, in Gemeinschaft mit ihm lebe und da heraus lebe. Und weil mich ein Leben mit Gott zu dem macht, der ich wirklich bin oder als der ich geschaffen bin. Ein Kind Gottes, ein Bürger seines Königreichs, ein Mensch, der Heiligkeit ausstrahlt, ein Priester, also ein Wegweiser für andere zu Gott. Durch Jesus ist das für jeden von uns möglich. Und das ist der Ruf, der an jeden von uns durch Jesus ergeht. Ich komme zum Schluss. Falls jemand heute hier ist, der sagt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bezug zum Glauben oder ich bin auf der Suche oder ich stehe vielleicht der Botschaft der Bibel irgendwie so skeptisch gegenüber oder habe es vielleicht nicht richtig verstanden. Hier eine Einladung. Wenn du den Wunsch hast, mit Gott zusammen zu sein, vergiss bitte ein für alle Mal die Denke, wenn ich mich genug anstrenge, wenn ich seine Regeln vollständig halte, dann nimmt er mich an, dann bin ich liebenswert für ihn. Falsch. Du bist bereits geliebt. Du bist bereits angenommen von ihm. Der richtige Weg ist, vertraue dich Jesus Christus an. Er hat deine Sünden bezahlt, die dich von Gott abschneiden und wegtreiben. Er schenkt dir ewiges Leben mit Gott, das schon jetzt dein Leben hier für immer prägt und verändert. An alle, die schon im Glauben unterwegs sind, erstens, bitte das nicht vergessen, was ich gerade gesagt habe. Sich daran erinnern und es feiern. Zweitens möchte ich nochmal neu dazu ermutigen, sich auf eine Entdeckungsreise der Gebote Gottes zu wagen. Nimm deine Bibel immer wieder in die Hand, lies sie, wenn es nicht schon der Fall ist in deinem Leben. Finde einen Weg, regelmäßig Bibel zu lesen, die zu deinem Alltag passt, die zu deinem Naturell passt, aber lies Gottes Wort. Christsein ohne Gottes Wort zu lesen funktioniert nicht. Vertief dich hinein, nimm dir die Zeit, nicht nur längere Sachen am Stück zu lesen, sondern auch mal in einzelne Stellen reinzutauchen, tief zu durchdenken, das durchzubeten. Und dann lade ich dich ein, guck dir auch mal solche Texte an, wo es um Gebote geht. Zum Beispiel die 10 Gebote, 2. Mose 20. Oder die Briefe im Neuen Testament, also alles, was nach den Evangelien und der Apostelgeschichte kommt. Römerbrief, Korintherbrief und so weiter. Und wer ganz mutig und bibelfest ist, traut sich vielleicht sogar mal an das 5. Buch Mose ran. Das ist auch eine große Gebotesammlung. Ja, wie das jetzt genau läuft, muss man selber gucken. Aber mir geht es darum, einfach mal zu entdecken, was gibt es denn für Gebote und auch für Verbote in der Bibel? Wo führt mich Gott denn lang? Was ist denn das, was er mir an die Hand gibt, an Leitung, an Kartenmaterial sozusagen, wie ich ein gutes Leben in seinem Namen leben kann? Ich muss auch nicht alles gleich verstehen, was ich da lese. Manches ist auch unklar und schwierig, aber fangt einfach mal an. Und Gott wird einem schon zeigen, wo ich konkret nächste Schritte im Glauben gehen kann. Und dann fang an zu entdecken, dass es ein Segen ist, einfach mal ganz praktisch zu sagen, okay, da steht, Gott möchte, dass ich das und das tue. Okay, wie kann ich das umsetzen? Und immer daran denken, lebe nicht nach Gottes Regeln, weil du denkst, du musst dich ihm beweisen, musst dir seine Gnade verdienen, das ist völliger Quatsch, ein Widerspruch in sich, sondern lebe für ihn, weil du verstanden hast, dass du sein geliebtes Kind bist und dass er für dich alles hingegeben hat, dass du ihm alles wert bist. Und wenn du dann mal scheiterst und versagst, wenn du irgendwo in Sünde reinfällst, wenn du hinfällst und es versäumst, Gottes Willen einzuhalten, dann denk bitte daran, die Schuld ist längst bezahlt. Sie ist vergeben. Jesus hat schon längst dafür gerade gestanden. Du darfst wieder aufstehen, die Krone richten und an Gottes Hand weitergehen. Amen.